Die Lesung ist heute in Lukas Kapitel 3, die Verse 15 bis 22. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist das Wort des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, wir preisen dich, wir loben dich als den geliebten Sohn des Vaters. Als derjenige, der den Heiligen Geist bekommen hat, um den anderen den zu geben. Bitten dich, Herr Jesus, jetzt, dass du in uns wirkst durch deinen guten Heiligen Geist, damit wir dein Wort hören, beherzigen und so von dir gesammelt werden und bewahrt werden. Zu deiner Ehre beten wir. Amen. Vor etwa 2 Wochen waren Coldplay in Leipzig. War jemand dabei beim Konzert? Oh, stark. Die haben Folgendes bei ihrem Konzert gesungen. Also die haben es auf Englisch gesungen, ich habe es für euch übersetzt. Ich suche niemanden, der Superkräfte hat. Keinen Superheld, kein Märchenparadies. Nur etwas, zu dem ich mich wenden kann. Jemanden, den ich küssen kann. So sang der Hauptsänger Chris Martin und gab damit bekannt, dass er keinen Superheld will. Er will keinen Hercules, er will keinen Spider-Man oder Superman. Und wenn man zum Lied weiterhin hört, sagt er auch, dass er, also impliziert, sagt er auch, dass er keinen Gott braucht. Er braucht nur jemanden, den er küssen kann. Stellt sich denn die Frage, wen brauche ich, wen brauchst du fürs Leben? Wer bringt dich durchs Leben? Wer kümmert sich um dich? Oder würdest du sagen, dass du letztendlich alleine bist, auf dich selbst angewiesen bist? Nun hier in Lukas 3, in unserem Text für heute, stellt Lukas uns Jesus vor als denjenigen, den wir wirklich brauchen. Viel mehr als ein Superheld und ganz bestimmt kein Märchen. Lukas stellt uns Jesus als den König vor, als den Richter und Retter und zuletzt als einer von uns. Zuerst aber dann Jesus als König. Erste Folie, bitte. Erste Folie, James. Jesus ist König. Hier in Sachsen wartet man wohl nicht mehr auf einen König. Die Tage der deutschen Könige liegen längst hinter uns, die gehören nur in den Geschichtsbüchern. Aber es war anders zu Jesu Zeit. Damals war Israel von den Römern erobert, Israel war frustriert. Das Volk war machtlos und sie wollten die Römer weghaben und Befreiung erleben. Und das Ding war, Gott hatte sogar im Alten Testament durchgehend versprochen, dass er einen König schicken würde, dass er sein Volk befreien würde aus allen ihren Nöten. Und in Kapitel 3 ist die Erwartung auf diesen König wieder ganz wieder das Thema. Das ist wieder voll dran. Vers 15. Das Volk aber war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Johannes war eine Art Straßenprediger, ein Prophet, der hat einen ganz erfolgreichen offiziellen öffentlichen Dienst, könnte man sagen. Viele sind zu ihm gekommen, er hat eine große religiöse Erweckung erlebt. Aber er war kein Messias, er war kein König, der alles gut machen würde. Vers 16. Doch Johannes erklärte vor allem: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Damals in Israel war das nur eine Aufgabe für heidnische Sklaven. Nur die, die ganz unten waren, würden dir die Schuhe ausziehen. Und Johannes sagt hier, dass ein König kommt, jemand kommt, der so dermaßen erhaben ist, dass Johannes nicht einmal für diese niedrige Aufgabe würdig ist. Er kann ihm nicht einmal die Schuhe ausziehen. Stellt sich denn die Frage so, wer könnte dieser König sein? Und die Antwort ist ganz eindeutig. Es ist einer, der stärker ist als Johannes. Da geht's, wenn Johannes schreibt, dass es einer, der stärker ist als ich, es geht da um Macht und um Ehre. Johannes konnte einiges, wie gesagt, als Prophet und Prediger bewirken. Das war aber wie nichts im Vergleich zu dem, der kommt. Der hat viel größere Macht, viel größere Ehre. Und tatsächlich, wenn man dann weiter im Lukas-Evangelium liest oder überhaupt einem von den Evangelien liest, sieht man, was für eine Macht dieser König hat. Wir kennen die Geschichten vielleicht. Jesus hat die Macht, Dämonen, böse Geister auszutreiben, Menschen zu heilen. Er hat die Macht, Jünger zu rufen und das Volk Gottes neu zu schaffen, zu stiften. Er hat die Macht, tote Menschen wieder aufzuwecken, Stürme zu stillen, Krankheiten zu heilen. Er hat sogar die Macht, Menschen zu Buße zu rufen, das heißt, Menschen von ihren Sünden zu ein Leben voller Glauben an Gott zu rufen. Und er hat auch die Macht, diesen Umkehr den Menschen zu schenken. Und liest man weiter bis zum Ende, sieht man, dass Jesus sogar die Macht hat, vor Gottes Gericht zu retten. Er hat die Macht, sogar den Teufel zu binden. Und durch Jesu Tod sehen wir, dass Jesus sogar die Macht hat, den Tod zu besiegen und uns ewiges Leben zu geben. Es gibt schlechthin keine menschliche Not, die zu groß für diesen König ist, die zu stark für diesen König ist. Die Probleme, die uns beschäftigen, Tag in, Tag aus, die Dinge, die uns mit Albträumen durch die Nacht hinfortjagen, das ist alles wie Staub in Jesu Hände. Er ist derjenige, der stärker ist. Und Johannes spricht von ihm. Und was wir hier sehen, es ist nicht nur Johannes' Meinung, sondern Gott sagt auch seine Meinung dazu, Vers 22. Aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist viel mehr als eine Art himmlische Facebook-like für Jesus, als ob Gott der Vater einfach so, wuhu, top, gefällt mir, macht. Was wir hier sehen, ist eine himmlische Bestätigung von Jesu Identität. Der Vater sagt, weil der Typ, den er vor euch sieht, ist viel mehr als ein Mensch. Er ist mein ewiger Sohn. Derjenige, der mit dem Vater und dem Geist in alle Ewigkeit gelebt hat, völlig Gott. Aber das Ding ist, dass die Person, wovon der Vater jetzt spricht, auf einmal auf Erde lebt. Mit dreckigen Fingernägeln. Und Blasen auf seinen Füßen und einen aramäischen Akzent. stellt sich dann die Frage, wieso ist Jesus überhaupt Mensch geworden? Wieso ist Gott zu dieser Welt gekommen? Und die Antwort liegt in diesem himmlischen Zuspruch in Vers 22. Denn was wir da sehen, ist nämlich eine Art Zusammenfassung von großartigen Zusagen im Alten Testament. So zum Beispiel Psalm 2, Vers 7. Gott spricht zu seinem König, du bist mein geliebter Sohn. Oder später im Alten Testament beim Propheten Jesaja. Sehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Bei beiden Stellen derselbe Gedanke. Gott spricht seine Liebe für seinen Sohn, seinen König aus. Und dieser König ist Jesus. Und das zeigt uns Lukas hier. Dieser König, dieser längst versprochene König ist gekommen und er heißt Jesus Christus. Und dieser König Jesus, der ist kein weiterer König wie die Könige, die man vielleicht so in der Schule begegnet. Also man lernt von denen, man lernt ihre Namen für eine Klausur und kaum zwei Tage später hat man die Namen wieder vergessen. Dieser König Jesus ist auch König heute. Seine Macht ist heute nicht schwach geworden. Sein Thron ist nicht irgendwie rostig oder wackelig geworden. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er ist dabei nicht müde geworden. Er schaut nicht zurück auf vergangenen Zeiten und denkt an sie als die guten alten Tagen, wo er wirklich noch ein bisschen Macht hat. Nein, er ist immer noch der König und Herr heute. Er ist der König über alle Menschen, ob sie ihn kennen oder nicht. Und er ist König für alle, die ihm vertrauen. Also, lieber Freund, wenn du Jesus nicht kennst, herzlich willkommen. Es freut mich so sehr, dass du hier bist. Aber willst du nicht einen solchen König haben? Jemand, der dessen Macht und dessen Liebe keine Grenzen kennen. Jemand, der auf seinem Thron sitzt, um Leben zu schenken, um anderen Gutes zu tun, um denen sogar Leben zu schenken. Und er kann dein König sein, wenn du nur zugibst, dass deine Kraft wie meine Kraft nur Schwäche ist. Dass deine Art und Weise zu leben ohne ihn nicht das Beste ist, sondern Sünde ist. Gib das zu und vertraue Jesus. Und er wird dein König sein und deine Stärke sein und dein Leben sein. Und wenn du Jesus kennst, vergiss seine Stärke nicht. Das Wort Stress ist wohl alltagsgut bei uns geworden. Jeder kennt es, jeder versucht es zu vermeiden. Und doch jede Woche kommt Stress wie ein unerwarteter, unerwünschter Gast zumindest wieder da. Wir fühlen uns von Druck und Verantwortung und Sorgen gejagt. Und wie schnell vergessen wir, die wir Jesus kennen, dass Jesus doch König ist, dass er unser König ist. Und wir sehen die Welt, als ob Jesus keine Macht hätte für uns, keine Liebe für uns hätte, als ob wir ihm völlig egal wären und er sagt, ach, komm doch mal alleine klar. Doch Jesus ist derjenige, der Stärke ist, der alle Macht in Himmel und auf Erde in seiner Hand hält und verwaltet, um sich zu verherrlichen und um seinem Volk Gutes zu tun. Und so, wenn die nächste Krise kommt, wenn du mit deinem Latein völlig am Ende bist und du nicht weiter weißt, wirst du ihm vertrauen. Wir sehen hier zuerst, dass Jesus König ist. Und dann geht die Beschreibung weiter. Wir sehen, dass als König wird er retten und richten. Retten und richten. Und das ist dann unser nächster Punkt, bitte, unsere nächste Folie. Jesus ist Retter und Richter. Nun, diese Aussage, dass Jesus rettet und richtet, das ist sehr anstößig, sehr provokativ, um es milde zu sagen. Denn wir wollen nicht, dass ein anderer über uns richtet. Wir wollen auch nicht, dass Gott zu uns sagt, ihr seid so hoffnungslos verloren, dass niemand euch retten kann, dass ihr euch selbst nicht retten könnt. Ich muss es machen. Doch Johannes sagt uns beides hier in Vers 16 und 17. Er sagt uns, dass Jesus Retter und Richter ist. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu von Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Diese zwei Versen erklären einander. Es ist nicht so, dass Jesus alle Menschen mit dem Geist und dann mit Feuer tauft. Sondern was wir hier sehen, ist, dass Jesus eine Gruppe von Menschen mit seinem Geist taufen wird und sie in seine Scheune hineinsammeln wird. Und eine andere Gruppe von Menschen wird Jesus mit Feuer taufen und ins Feuer werfen. Um diese Taufe, vor allem die Taufe mit dem Heiligen Geist zu verstehen, müssen wir erstmal einen kleinen Schritt zurück machen und ein bisschen über Johannes wieder nachdenken. Johannes ist gerade dabei, in Lukas 3 Menschen zu taufen. Vers 3, diese Taufe war eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Sprich, Johannes hat Menschen getauft, die damit ausdrücken wollten, mit dieser Taufe ausdrücken wollten, okay, ich will nicht mehr für mich selbst leben, sondern für Gott. Und er hat ihnen dann gesagt, okay, komm, wir gehen zum Fluss und bumm, rein mit dir. Doch diese Wassertaufe von Johannes reicht nicht, sie rettet nicht. Sie ist nur symbolisch, denn wie wir alle wissen, Wasser kann zwar die Haut reinmachen, aber das Herz kann sie nicht waschen. Und das ist unser großes Problem, unser Herz. Denn wir lieben Gott nicht vom ganzen Herzen. Unsere Herzen lieben alles andere, was wir uns vorstellen und wünschen und begehren können. Aber Gott lieben sie nicht. Nicht vom ganzen Herzen. Und keiner kann die Prioritäten, die Lieben seines Herzens verändern. Keiner kann das machen. Ich kann das nicht. Du kannst das auch nicht. Aber Gott kann das. Gott kann das Herz verändern. Und sogar im Alten Testament versprach Gott, dass er das machen würde, indem er seinen Geist Menschen geben würde. Er würde seinen Geist ausschenken. Und durch diesen Geist würden wir verändert, so dass wir Gott lieben und gehorchen und vertrauen können. Und jetzt kommt Jesus. Und er wird diese Verheißung, dieses Versprechen erfüllen. Er wird seinen Geist ausgießen und diese Veränderung in uns bewirken. Und so führte Jesus das perfekte Leben für uns, erfüllte alle Gerechtigkeit und unsere Stelle, erfüllte alles, was wir nicht hinkriegen. Starb denn dein Tod am Kreuz, was wir für unsere Verfehlungen und Sünden verdient haben. Und stand dann 3 Tage siegreich wieder auf. Und ab Pfingsten goss er seinen Geist in unseren Herzen, in den Herzen denen, die an ihn glauben, wie man Wasser in eine Badewanne gießt. Und das ist die Taufe des Heiligen Geistes, wovon Johannes hier in Vers 16 spricht. Jesus gießt seinen Geist in Menschen aus, so dass sie an ihn glauben. So, wenn du heute Jesus kennst, wenn du ihm vertraust, dann hast du diese Taufe des Heiligen Geistes schon erlebt. Jesus hat dich mit seinem Geist getauft, er hat seinen Geist in dir ausgegossen, er hat dich gesammelt zu sich. Und glaubst du an Jesus, so bist du jetzt durch seine Gnade diesen Weizen, wovon Johannes hier spricht. Den der Herr Jesus sammelt und bewahrt. Und dieses Bild in Vers 16 und 17, dieses Bild ist davon, dass Jesus seine wahre gläubige Kirche treu bewahrt und behält. So dass alle, die an ihn glauben, die seinen Geist bekommen haben, nicht verloren gehen, sondern in seine Scheune, sprich zu ihm und seine Wohnort, Himmel, dass sie dafür bewahrt werden. Es ist ein Bild letztendlich von absoluter Sicherheit. Aber du wirst jetzt denken, es gibt doch ein anderes Bild da, Larry, wieso sprichst du nicht davon? Und das stimmt, es gibt ein anderes Bild auch in diesen Versen. Was ist mit den Menschen, die von ihren Sünden nicht umkehren? Und die nie an Jesus glauben? Johannes sagt, Jesus wird sie mit Feuer taufen. Und das Bild von Feuer hat Johannes schon am Anfang dieses Kapitels gemalt, Vers 9. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Bild ist schrecklich klar. Das ist ein Bild vom Gericht. Wir sehen im Moment eine Welt voller Chaos, eine Welt voller Sünde, eine Welt voller Gottlosigkeit und Zerstörung und Schmerz. Und Gott sieht diese Welt auch. Er wird sie aber nicht ewig weiter so leben lassen. Gott wird eines Tages diese Welt in Ordnung bringen. Er wird jeden verurteilen und verbannen, der zerstört und gegen ihn rebelliert. Gottes Gericht wird alle finden, die nicht von ihren Sünden umkehren und an Jesus glauben. Jesus selbst wird dafür sorgen. Er wird mit seinem Wurfschaufel Weizen und Spreu voneinander trennen und die Spreu dann ins Feuer werfen. Und liebe Freunde, was wir hier wissen müssen, ist diese furchtbare Realität des Gerichts, diese Botschaft, die uns jetzt so bedrückt, sie ist nicht übertrieben. Und sie ist nicht willkürlich. Sie ist gerecht. Die Strafe passt dem Verbrechen. Diese Strafe ist unser alle gut verdientes Recht vor Gott. Und der einzige Grund, wieso wir es gerade nicht erleben, ist nur dank Gottes Gnade. Was Johannes uns hier zeigt und was man überall in den Evangelien und in der Bibel liest, ist so klar und so dringend für uns. Verwerfe ich Jesus, so wird er mich ins Feuer werfen, am Ende aller Tage. Verwerfe ich ihn, wird er mich ins Feuer werfen, aber nehme ich ihn an, flehe ich zu ihm und bitte ihm um Vergebung, dann nimmt er mich an und bewahrt und behält und rettet mich. Jesus ist Retter und Richter. Welche Begegnung mit ihm möchtest du haben? In Vers 22 sehen wir, wie der Vater Jesus auf seinen Dienst als König, auf seinen Dienst als Retter und Richter vorbereitet. Vers 22. Und der Heilige Geist kam in sichtbare Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Im Alten Testament würden Könige, Priester und Propheten für ihren Dienst mit dem Geist gesalbt. Und jetzt hier salbt Gott den größten und letzten Prophet und König und Priester, seinen Sohn. Und Jesus wird die Kraft des Geistes brauchen. Er wird sie brauchen, weil der Weg zu seinem Thron nicht einfach sein wird. Wenn Johannes, der nur ein Bote Jesu ist, wenn Johannes eingesperrt wird, weil er die Wahrheit verkündigt, weil er das Sünde nennt, was Sünde ist, auch bei den hohen Tieren in der Gesellschaft. Wenn das Johannes passiert, was wird denn Jesus passieren, der die Wahrheit in Person ist? Tatsächlich, am Ende Jesu Leben erwartet ihm nicht nur ein Knast, sondern ein Verhör und ein Verprügeln, ein Kreuz und das Gericht. Denn das Wunderbare und das Erschreckende ist, dass Jesus uns nur retten kann, wenn wir an ihn glauben. Er kann uns nur retten, weil er selbst in unsere Stelle gerichtet wird. Derjenige, der uns mit dem Geist tauft, kann uns mit dem Geist taufen, weil er zuerst mit dem Feuer getauft wurde am Kreuz. Er kann uns nur einsammeln, weil er ausgeworfen wurde am Kreuz. Was er alles tat, um unseren gnädigen König zu sein. So, wir sehen hier, Jesus ist der starke König, Jesus ist Retter und Richter und dann zuletzt, Jesus ist einer von uns. Letzte Folie dann bitte. Jesus ist einer von uns. Wenn du einiges schockierend findest hier in Lukas 3, das Allerkrasseste kommt jetzt. Das Allerkrasseste ist nicht, dass Jesus richtet. Vers 21, das ist krass. dieser perfekte und erhabene und allmächtige König, zu dem Gott sagt, ich liebe dich, du bist mein Sohn, er wird getauft. Die Taufe, Kapitel 3, Vers 9, ist nur für Sünder. Jesus ist kein Sünder. Er hat seinen Vater immer geliebt, er hat seinen Nächsten immer geliebt. Und dennoch Vers 21. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Das ist das Krasseste, was es hier in diesem Bibelabschnitt gibt. Jesus lässt sich unter Sünde zählen, um wieder eine Prophetie des Alten Testaments zu erfüllen. Denn Jesus ist nicht wie die Könige, die wir in diesem Welt, auf dieser Welt kennen. Er bleibt nicht in seinem Palast und lässt sich von den Gaben und Steuern seines Volkes speisen. Er verlässt alles, seinen Thron, seine Paläste, seine Herrlichkeit, seinen Vater, die Pracht des Himmels, den Lob der Engel. Er verlässt alles, um klein, zerbrechlich und schwach zu sein. Er wird Mensch. Und doch hört er da nicht auf. Er wird nicht nur Mensch, in seine Taufe steigt er noch tiefer zu uns hinab. Er identifiziert sich als Sünder. Es ist, als ob er im Gespräch mit dem Vater ist bei seiner Taufe und sagt, Vater, behandle mich wie einen von denen. Als wäre ich einer von denen. Jesus macht das, weil er uns so viel mehr als nur die Vergebung der Sünden schenken will, so wichtig wie es auch ist, dass Gott unsere Sünden vergibt. Jesus macht das, weil er einen Identitätstausch mit uns machen will. Er lässt sich als Sünde taufen, identifiziert sich als sündigen Mensch, so dass wir seine Identität bekommen können. Er wird einer von uns, so dass wir so sein können, wie er es ist. Angenommen vor dem Vater, angenommen bei dem Vater, von dem Vater geliebt. Es ist, als Jesus in seine Taufe nicht nur mit dem Vater spricht und sagt, okay, behandle mich, als wäre ich Sünde, so wie sie es alle sind. Es ist auch, als ob er zu uns spricht und sagt, es gibt nichts an dir, was ich mir nicht zu eigen mache. Es gibt nichts an dir, was mich überrascht oder abschreckt, weil ich deine ganze Identität mit allen Sünden von A bis Z, von Geburt bis zum Tod, auf mich genommen habe. Ich komme zu dir in deine Schulden, in deine Elend. Ich komme zu dir so, wie du bist, damit ich dich zu mir bringen kann, zu meiner Freude, zu meinem Vater, zu meinem Himmel. Ich komme den ganzen Weg, um dich zu finden. Ich warte nicht, bis du dein Leben erstmal aufräumst und dann vielleicht ein paar Schritte zu mir dich bewegst. Ich komme zu dir. Und so lässt sich Jesus, der Sündlose, als Sünde taufen. Seine perfekte Liebe kommt den ganzen Weg. Kommt und steigt hinab in unsere Kälte, unsere Dunkelheit, unsere Furcht und Schuld, um uns emporzuheben zu ihm. Und der Vater freut sich dabei. Gott ruft nicht von Himmel, Jesus, was machst du? Das hatten wir nicht abgesprochen, das ist nicht Teil des Plans, mach das nicht. Ich wollte die richten. Er sagt das nicht. Es gibt keinen bösen Vater hinter dem gnädigen Jesus. Nein, der Vater sieht, wie Jesus sich noch mehr und mehr erniedrigt. Wie er noch weiter Richtung Kreuz geht und der Vater jubelt ihn aus dem Himmel an. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude. Gottes Stimme posaunt nur einmal wieder im Lukas-Evangelium. Nur einmal wieder hören wir Gottes Stimme direkt vom Himmel im Lukas-Evangelium. Weiß jemand zufälligerweise, wo es ist? Die Verklärung, worüber wir auch nächste Woche, glaube ich, was hören. Lukas 9, Jesus fängt an, seine Jünger direkt über seinen Tod für Sünde zu lehren. Er fängt an, direkt Richtung Jerusalem, zum Ort seines Todes zu gehen. Und etwa am Anfang dieses Wegs sagt Gott wieder etwas vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, sagt er wieder. Bei den zwei großen Schritten, die Jesus Richtung Kreuz macht im Lukas-Evangelium, jedes Mal kommt Gottes Stimme von Himmel herab und sagt, richtig, ich liebe dich. Der Vater hat unzählige Gründe, Jesus zu lieben. Eins davon ist, dass Jesus sein Leben für uns loslässt. Es ist aus der Liebe seines Vaters, dass Jesus zu uns kommt. Liebe Freunde, geben wir es zu. Wir haben nur tropfenweise Jesu Liebe zu uns wirklich geschmeckt und beherzigt und verstanden. Wir verstehen Petrus sehr gut. Petrus, der Jesus in der Nacht vor seinem Tod leugnete, weil er den Preis nicht bezahlen wollte, weil ein Magd gesagt hat, bist du nicht etwa mit Jesus aus Galiläen? Und Petrus wollte den Preis nicht bezahlen. Ihn verstehen wir, aber Jesus, der den Himmel verlässt, um zu uns in unserem Dreck zu kommen, damit er sagen kann vor dem Vater, behandle mich, als wäre ich einer von denen, und behandle sie, so wie du mich immer behandelt und geliebt hast. Wie tief muss Jesu Liebe sein? So morgen, wenn du wieder im Alltag bist, wenn deine Sünde, Schuld und Sorgen wieder zu dir kommen und dich begraben wollen, denk an Jesu Taufe. Denk daran, wie er sich dreckig macht und wie er sich erniedrigt und zu uns hinabsteigt, um uns zu finden und zu helfen und zu retten, um unseren König zu sein, für uns. Das nächste Mal, wo du nicht weißt, wie du zu einem heiligen Gott beten kannst, oder wenn du vielleicht nicht beten willst, denk an Jesu Taufe, wo Jesus sagt, ich nehme deren Namen an, deren Identität in Adam verloren, damit sie meinen Namen bekommen können, damit sie meinen Namen haben, indem sie zu dir, Vater, gehen können. Und bete voller Zuversicht in Jesu Namen zum Vater. Und zuletzt, wenn du an dir zweifelst, wenn du vielleicht mit dir selbst nicht klarkommst, wenn du deine eigenen Sünden und Schwächen und Persönlichkeit so sehr ablehnen möchtest, erinnere dich daran, dass Jesus hier getauft wird, um einer von uns zu werden, so dass wir durch seinen Geist getauft werden können, um in ihm zu sein, seine Identität zu bekommen. So dass das, was der Vater zu jedem sagt, der an Jesus glaubt, ist nicht, ach du schon wieder, du nervst, sondern du bist mein geliebtes Kind. Du hast heute gesündigt. Du hast eine lange Zeit gesündigt vielleicht, aber du glaubst an Jesus, vertraust ihm. Der Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich meine Freude. Liebe Freunde, wen brauchen wir? Wen brauchst du? Wer bringt dich durchs Leben? Alle anderen werden dabei versagen. Alle anderen. Ob Superhelden oder nicht. Aber es gibt einen, der uns hält. Jesus, der König ist, der Retter und Richter ist. Jesus, der einer von uns würde, damit er uns zu seiner Familie machen kann. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast. Wir danken dir dafür, dass du Jesus gesandt hast, um einer von uns zu werden. Und um unseren König zu werden und um uns zu retten. Vater, hab Dank, dass du jeden von uns annimmst in Jesus Christus, jeden von uns, der an Jesus glaubt. Hab Dank, Vater, dass du dich in uns freust. Hab Dank, Vater, dass du uns mit deinem guten Geist getauft hast. Hab Dank, Vater, dass du uns sammelst und bewahrst. Vater, bitte hilf uns, dass wir Mut und Zuversicht und Glauben und Trost reichlich hier von Jesu Taufe zu uns nehmen. So dass wir in größter Geborgenheit dich lieben, preisen und verherrlichen können. In Jesu Namen. Amen.